Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Innern, jetzt, heute muss ich dir überreichen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, diesen Schal. Denn unsere Folgen über Blutspenden und Blutgruppen haben ganz schön für Resonanz gesorgt, aber es ist mir nicht gelungen, einmal diesen Schal richtig in die Kamera zu halten. Und da Sarah ja auch eine halten hat, würde ich ihn jetzt hier mit dir zu treuen Händen überreichen. So, und sag doch mal den Menschen, was da drauf steht.
Ich guck mal, ob ich so in die Kamera halten kann.
Ich glaube, du hältst es sogar richtig rum.
Ich mach's mal von hier erstmal so.
Schenke leben.
Ach so, das ist auch noch dabei.
Ja, da steht Schenke leben.
Tatsache.
Ja.
Schenke leben. Dann kommt natürlich Team Blut Spende. Und abgeschlossen wird das noch mit was? Nicht mehr? Nur noch mit tausend Dank für deinen Einsatz.
Ja, da steht 1. BSV 1951, das ist der erste Blutspendeverein gewesen, der 1951 gegründet wurde. Und wir haben hier tatsächlich, ohne dass ich das beabsichtigt hätte, aber ein Riesendank geht raus, zum Beispiel an Daniel Reimling, tatsächlich positive Mimesis ausgelöst. Es haben Leute angefangen, das Blutspenden wieder zu entdecken, neu zu entdecken, weiter zu empfehlen, einfach nur, weil wir drüber geblockt und hier auch drüber gesprochen haben.
Vielen lieben Dank erstmal für dieses bedeutsame Geschenk. Ich verdiene es eigentlich gar nicht, muss ich dazu sagen, weil ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal Blut gespendet habe. Das sage ich ganz offen und klar. Nicht, weil ich nicht an das Konzept der Blutspende glaube oder dass ich mein Blut nicht teilen will. Ich bin richtiger Nadelphobiker. Mm. Also irrephobisch tatsächlich. Ich hatte einmal aus dem Nähkästchen geplaudert, mal eine kleine Fistel, die entfernt werden musste aus meinem Körper. Und klein war gut, da mussten sie richtig tief gehen. Und dafür wäre es natürlich nötig gewesen, mich in Narkose zu versetzen. Und ich war in der Notaufnahme, um das mal kurz zu machen. Und dort wollte man mir einen Anschluss schon mal legen. Und ich war praktisch nicht beweglich, also vor Schmerzen. Und ich lag nur noch auf dem Bauch, das war halt Hinterseite gewesen. Und nachdem diese Nachricht kam, ist so viel Adrenalin durch meinen Körper geflossen, dass ich tatsächlich erstmal geflohen bin. Also ich bin wirklich raus aus dem Raum und wollte abhauen. Mein Vater hat mich nur aufgehalten sozusagen. Der hatte mich ja nämlich hingefahren, sodass sie mich dann sogar reinlegen mussten. Ja, sie hatten mir erzählt, dass ich ganz einfach Gas kriegen könnte. Ja, wo wir gesagt haben, als Kompromiss, dann kriegen sie eben Gas. Und wenn sie ausgenockt sind, dann setzen wir ihnen die Nadel. Habe ich gesagt, okay, können wir so machen. Dann haben sie es geschafft, mich quasi einzufangen und dann festzuhalten an dem Ding. Dann haben sie mich quasi über die Schlachtbank dann gehoben und dann kam schon die Krankenschwester und hat die Nadel gewetzt. Also so sah es zumindest in meinem Kopf aus, dass es so war. Und dann meinte ich mit halb krank und noch kaum Wörter, nein, nein, ich sollte Gas kriegen. Und dann meinte sie auch, sorry, aber die haben sie verarscht.
Das klingt nach Berlin.
Ja, das war ganz klar Berlin. Und ich war mittlerweile so kraftlos, dass ich es dann einfach nur noch über mich habe ergehen lassen. Ja.
Ich habe gedacht wegen Migräne, weil du ja auch Medikamente nehmen musst.
Ich bin in der fragwürdig glücklichen Situation, dass das alles nicht intravenös oder intramuskulär passiert.
Okay.
Das ist alles höchstens.
Ja, ich wusste nicht wegen Blutspenden, ob das sozusagen mal regelmäßiger Medikamenten, wenn man da was braucht. Das kann ja ein Ausschlussgrund sein.
Okay, das wüsste ich gar nicht.
Genau, also von dem her alles gut und wir anderen machen das und du hast jetzt schon allein dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, dazu beigetragen. Übrigens Migräne, du hast das richtig toll angesprochen, Dieter Bohlen hat's verbockt.
Was hast du?
Migräne.
Carina, Migräne.
Bei Dieter darf man einfach nicht krank sein.
Du bist ja überhaupt nicht krank.
Bei Dieter gibt's sowas.
Wo bist du krank?
Ausruhen gibt's bei dir nicht.
Zeig mir, wo du krank bist.
Mein Kopf ist krank.
Also ja, das kann sein.
Großartig, das musst du uns auf jeden Fall nochmal erzählen.
Dieter Bohlen hat auf Instagram ein Video eingestellt, in dem er sich über seine aktuelle Ehefrau lustig macht, die offensichtlich einen Migräneanfall hat. Und das kam wohl auch selbst bei seinen Anhängerinnen und Anhängern, zu denen ich mich nicht zähle, aber nur so mittelgut an. Also wir haben ja drüber gesprochen, über das Thema Migräne, sehr respektvoll und es betrifft sehr, sehr viele Menschen. Aber Dieter Bohlen hat wohl gedacht, es käme gut an, wenn er sich darüber lustig macht, dass seine Ehefrau Migräne anfängt.
Er war schon immer ein Charmeur.
Ja, genau. Er weiß genau, wie man die Herzen gewinnt. Genau. Ja, und dann das Dritte, und dann kommen wir schon zum Thema, das du dir ja heute gewünscht hast. Nämlich die Frage von Japan. Das interessiert mich einfach wahnsinnig. Du hast vielleicht mitbekommen oder du hast mitbekommen, dass ich einen Blogpost geschrieben habe gegen den Begriff der Lifestyle-Teilzeit, weil ich das für den völlig falschen Ansatz halte. Und ja, in Japan haben wir ja Wahlen und da hat eine Premierministerin die Wahl gewonnen mit einem Slogan. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal befragen. Inan, erzähl uns, was ist da los? Und was hat Frau Takaichi der Welt mitzuteilen?
Ja, also das scheint auch so ein Trend zu sein. Um es kurz zu machen, ihr berühmter Ausspruch war ja mit 5-mal hintereinander, um doch den ganzen einen Punkt zu verleihen. Arbeiten, 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 arbeiten und arbeiten sei ihr oberstes Ziel. Und das natürlich für die gesamte japanische Gesellschaft, was vielen wahrscheinlich Flashbacks zu Herrn Merz geben dürfte, der ja auch das Konzept der Teilzeitarbeit insgesamt überhaupt mal als Lifestyle bezeichnet hat, was schon an sich sehr kritisch ist.
War er das? Ich dachte, es war der Wirtschaftsrat.
Ich glaube, es kam von ihm, aber bitte prüf das nochmal nicht, dass ich jetzt
irgendwann... weil ich habe mich super drüber geärgert, dass das vom Wirtschaftsrat kam. Dazu muss man wissen, der Wirtschaftsrat ist kein Gremium in der CDU, sondern quasi ein Lobbygremium, das aus wirtschaftlicher Perspektive die CDU berät. Kann man sagen, ja, okay, ich bin ja bei der CDA, ja, bei den Christlich-Sozialen, bei der Arbeitnehmerschaft, seitdem wir die Monika Wühlner hier hatten im Podcast.
Folge hier.
Ja, genau, Folge hier. das ist ja okay. Also quasi, es soll ja in der Volkspartei verschiedene Flügel geben. Aber was die jetzt halt gemacht haben, so habe ich das verstanden, ist, dass sie mitten im Wahlkampf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg dann plötzlich kommen und so einen Begriff da raushauen. Das kann Konnemann gewesen sein. Ich check das mal ganz kurz, während wir hier sind.
Genau, das wäre ganz gut. Ich blende auch nochmal die Quelle ein.
Genau.
Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Lifestyle, Teilzeit. Und ich gucke mal, ob das wirklich... Weil es hätte mich, wenn das Merz gesagt hat, das fände ich traurig. Also...
Es kann natürlich sein, dass das, weil er hat ja sehr, sehr nahestehende Ausdrücke, Begrifflichkeiten verwendet, ne, dass halt die Zeiten vorbei sind, von, dass man Sachen nicht mehr mit einer 4-Tage-Woche schafft und mit, ich glaube, in der Rede kam auch das mit der Lifestyle-Freizeit, aber ich kann mich irren, wir prüfen es.
Naja, du hast recht, 2. Februar, weniger Lifestyle-Teilzeit, mehr arbeiten, anders werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können, sagt Kanzler Merz. Okay. Arbeiten die Deutschen wirklich zu wenig?
Genau.
Meine klare These, nein, das geht ganz in die falsche Richtung. Das ist altes, angebotsorientiertes Denken, wo du immer die Produktivität erhöhen willst, immer weiter erhöhen willst. Aber wenn die Leute gar keine Möglichkeit haben zu kaufen und vor allem auch, wenn es an Kindern, an Familien fehlt, wenn die ganze Gesellschaft zusammensackt, dann funktioniert das nicht mehr. Also ich erkenne an, dass es im 20. Jahrhundert brauchtest du sowohl angebots- wie nachfrageorientiertes Wirtschaften. Aber gerade Japan sehe ich als das Paradebeispiel dafür. Die haben die Produktivität immer weiter gesteigert, haben wahnsinnig wenig Kinder und das Ergebnis ist seit Jahrzehnten Stagflation, es geht einfach nicht voran. Riesenverschuldung und trotzdem entwickelt sich die Wirtschaft einfach nicht mehr nach vorne. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist absolut richtig so. Also wir sehen das ja einerseits erstmal an Deutschland mit EU-weit geringstes Wachstum, kann man sagen, in der Wirtschaft. Da kann es mehrere Gründe geben, da könnten wir auch locker 2 Folgen draus machen. Ist es vielleicht die Schuldenbremse oder ist es wirklich unsere allgemeine Faulheit? Wir wollen gleichzeitig mehr Kinder haben, aber wiederum das Arbeiten in dem Sinne auch erschweren, ist ja jetzt schon kaum leistbar. Sind viele Dinge, die sich auch ein bisschen widersprechen. Aber mit dem Blick eben auf Japan, es ist, wie wir ja eigentlich auch alle wissen, eine sehr alternde Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der logischerweise dann immer mehr in Rente gehen, wo eben immer weniger Menschen in der Lage sind, überhaupt für die älteren Menschen zu zahlen. Und erschwerend kommt natürlich auch hinzu, dass Japan so ziemlich eins der auch ältesten Gesellschaften ist, sprich die Menschen dort werden teilweise echt steinalt und als solche treten sie verhältnismäßig früh in die Rente ein und haben damit noch einen sehr großen Lebensabschnitt natürlich in Rente, sprich kein produktives Leben mehr im rein wirtschaftlichen Sinne, sondern nur noch ein nehmendes quasi, also kein gebendes, rein ökonomisch betrachtet, selbstverständlich. Würden wir zum Beispiel Kennzahlensysteme nehmen, die auch Care-Arbeit und so weiter mit berücksichtigen würden, ich spreche ja immer wieder von holistischer Betrachtung statt nur BIP, dann sähe das sicherlich anders aus, aber es ist, wie es ist. Japan ist gleichzeitig eine Kultur, die wahnsinnig homogen ist, die ja vermehrt auch xenophob ist. Ich will sie natürlich nicht als faschistisch gleich betrachten. Es herrscht wirklich eher eine Abneigung tendenziell gegenüber Fremdem. Kein Hass per se, nicht so wie wir ihn vielleicht im Westen kennen, aber prinzipiell erstmal ein Misstrauen, ist vielleicht das bessere Wort. Das heißt, selbst Arbeitsimmigration ist dort ein sehr heikles Thema und wird auch nur sehr bedingt gemacht. Das war unter Ishiba noch ein bisschen ausgebaut worden, dem Vorgänger von Takaichi. Und sie hat den Kurs jetzt nochmal sehr stark verhärtet Richtung Anti-Immigration. Es fehlen Konzepte, um aus der Nummer rauszukommen. Aber ihr Populismus funktioniert grandios, muss man ja sagen, mit dem letzten Wahlsieg, mit einer Supermehrheit im japanischen Unterhaus, also mehr als 75% für die regierende Koalitionspartei. Was es wahrscheinlich so fast in keinem anderen demokratischen Land gab.
Ja. Ich meine, das bestätigt ja leider die These von der Rechtsmimesis, die ich ja vertrete, dass ich sage, Vorsicht Leute, in antisozialen Konzernmedien, da werden dann Nichtnachrichten aufgebauscht, ja, da wird quasi die Abwertungsspirale gegen immer neue Menschengruppen eskaliert. Und ich habe mir die Wahlergebnisse auch angeguckt, natürlich in Japan. Und ja, die LDP hat also damit ganz stark gewonnen mit Takaichi. Aber es ist auch Senseto, diese rechtsradikale, antisemitische, rassistische Partei, deutlich stärker geworden. Wen es zerlegt hat, ist tatsächlich die Mitte, sind also die großen Parteien der Mitte, ja, die Komeito, die buddhistische beispielsweise, die ja in der Allianz drinnen sind. Das heißt, auch in Japan haben wir einen solchen Rechtsruck, der aber in dem Fall, der Ausländeranteil liegt bei 3%. Es gibt kein reales Problem, so wenig, wie es das bei uns in Wirklichkeit gibt. Auch bei uns sind ja die Abneigungen gegen zugewanderte Menschen dort am größten, wo es die wenigste Zuwanderung gibt. Das ist ja das gleiche Prinzip, nämlich, dass die Leute Feindbilder dann vorgesetzt bekommen und gerade weil sie gar keine Menschen aus dem echten Leben kennen, verfängt das dann unter Umständen. Leider scheint es also mit der Alterung so zu sein, dass Gesellschaften dann hart nach rechts rücken, obwohl sie eigentlich Zuwanderung brauchen würden, quasi stattdessen auf die Menschen, die da leben, einen immer größeren Druck machen, auf die Alten, auf die Jungen und sagen, bloß keine Zuwanderer. Was ich interessant fand und ich fragen wollte, da wird ja auch gerade das Thema Kurden ganz hochgehängt. Also das hat mich auch völlig verblüfft. Bei den Touristen seien die Chinesen diejenigen, die immer wieder angegriffen werden. Und bei den zugewanderten Menschen, die Kurden. Was hat's damit auf sich?
Ja, das war auch sehr spannend. Also ich habe das auch das erste Mal vor einem Monat oder zwei zufällig mal irgendwo gelesen, bei einem meiner vielen Deep Dives in die KI und in die Wikipedias und Newsseiten. Und habe mir dann auch gesagt, what? Jetzt mit Kurden? Ich meine, klar, Kurden erstmal, das ist das größte staatenlose Volk der Erde. Entsprechend groß ist auch die Diaspora, sprich alle Kurden sind so ziemlich in der Welt eigentlich verteilt. Ja, lass es in der Türkei natürlich sein, Iran, Irak, Syrien, die ganzen Gegenden, da wo sie mehr oder weniger leben, teilautonomes Gebiet Kurdistan und so weiter. Und so ziemlich im Rest der Welt, auch in Europa natürlich, Deutschland. Ich bin ja halb kurdisch, bei mir steckt das also auch nochmal mit drin, väterlicherseits. Und überraschenderweise auch in Japan. Und da haben sich dann auch nahe Tokio, wenn nicht sogar am Rand von Tokio, muss ich mal prüfen, einige sehr winzige Gemeinden gebildet. Du hast es nämlich richtig gesagt, Japan eben auch als super homogenes Land, was fast keine Ausländer kennt, nicht nennenswert, wie es für eine entwickelte Industrienation der Fall ist. fällt es natürlich dann auch ein bisschen auf, wenn Menschen, die ganz anders aussehen, dann lass es eine Handvoll sein, dort irgendwo leben. Und dann ist es sehr leicht, eben mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, hier guck mal, die sind ein bisschen anders oder die verstehen unsere Sprache nicht oder sonst wie. Das ist natürlich alles im Rahmen von Hilfsprogrammen entstanden, um zumindest ein bisschen Lippenbekenntnisse rauszugeben. Japan hatte sich auch mal verpflichtet, Flüchtlinge mit aufzunehmen, gemeinsam mit den USA. Die haben was über die Zeit 4.000 oder 5.000 insgesamt aufgenommen. Denkt daran, wie viel Deutschland und andere Länder aufgenommen haben. Ja, das sind was schon in Millionenbereichen. Es sind Lippenbekenntnisse. Aber selbst das reicht schon aus, um Stimmung zu machen. Und es wird Stimmung gemacht. Wir hatten kurz über Nara gesprochen, eine der schönsten Städte Japans. Da war ich auch mal gewesen, 2007, also junges Erwachsenenalter, Mitte 20er, irgendwas in dem Dreh. Und die Stadt ist voll mit Rehen. Voll mit Rehen, die auch absolut ihre Scheu abgelegt haben gegenüber Menschen insgesamt. Und die werden so ein bisschen verehrt, so das Stichwort heilig mal genannt gehabt, mit den ganzen Kami und so hatten wir letztes Mal gesprochen. Das heißt, niemand käme auf die Idee, die einigermaßen gläubig sind, denen irgendwas zu tun. Aber regelmäßig sieht man Videos oder allgemein Stimmungmacher auf den sozialen Medien, wo so sehr schräge Populisten auf die Idee kommen, zum Beispiel chinesische Touristen anzubrüllen oder auch indische und so weiter, die vielleicht eine falsche Handbewegung gemacht haben oder schnell, wo sie eine Narrative total verdrehen. Also niemand tritt nach den Tieren, niemand schlägt sie, aber die drehen das so, die Berichterstattung oder halt auch die Kamera, so Winkel entsprechend, dass es so aussieht, als würden sie denen etwas tun. Und dann werden sie öffentlich bloßgestellt und dann halt der ganzen Masse zu zeigen, guck mal, wie böse diese Chinesen sind, diese Inder, diese Vietnamesen oder was immer eben auch kommt, um hier mal Urlaub zu machen oder das Land kennenzulernen. Und das ist ein Bild, glaube ich, das kannst du nur in Gesellschaften machen, die eben so stark homogen sind.
Ja. Ja, also nach meiner Auffassung hat es ja auch damit zu tun mit dem Schwierigkeitslevel von Sprachen, Schriftsprachen und Wortsprachen. Ja, das hast du in Europa zum Beispiel auch in Ungarn, also Gesellschaften, wo es einfach sehr schwer ist, die Sprache zu lernen. Die haben eine niedrigere Quote von Leuten, die hinzukommen. Es entwickelt sich weniger Integration. Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Großbritannien, ja, wo du selbst jetzt noch Menschen hast, die unbedingt aus Frankreich nach Großbritannien rüber wollen, weil sie einfach Englisch schon sprechen. Also quasi Sprachen scheinen einen unterschiedlichen Level an Integration zu ermöglichen. Und ich würde also deswegen auch da quasi einen kulturellen Faktor vermuten, dass man in China und auch in Japan teilweise höhere Xenophobie oder auch Rassismus hat. Aber du hast das ja als Student erlebt. Wahrscheinlich durchaus auch ambivalent, oder? Also ich meine, das ist ja, wahrscheinlich ist man dann auch der Exot immer. Und es gibt auch Leute, die einen bestaunen, das weiß ich nicht.
Ja, das habe ich alles miterlebt. Da könnte ich viele Anekdoten erzählen, mache ich vielleicht sogar ein paar zumindest auch. Also es ist erstmal super spannend, auch so die Unterschiede zu sehen hier in Deutschland und explizit in Berlin, wenn wir abends irgendwie mit den Jungs aus Neukölln, Kreuzberg mal vielleicht in einen Club oder so gehen wollten. Da mussten wir schon relativ früh rausrücken, 9 oder 10 Uhr und meistens 4 oder 5 Clubs planen, in der Hoffnung, in einem von denen mal reinzukommen. Ja, weil das ist auch kein Geheimnis, wenn man so aussieht, vor allem dann so als halbstarker Jugendlicher zugeben, dann hat man es ziemlich schwierig, in solche Clubs zu kommen. Manchmal muss man dann extra bezahlen. In der Regel kommt man aber gar nicht rein. In Japan war das ein bisschen anders. Also ich hatte ein paar Mal das Erlebnis, wenn ich nur am Wochenende vielleicht dann mal mit japanischen Freundinnen und Freunden in den Club gegangen bin, dann haben sie einen eher mit Handkuss praktisch reingeholt, oftmals dann sogar gratis, weil es dort wiederum in der Szene immer etwas cooler ist, wenn du Leute mit runden Augen hast, sage ich mal jetzt so pauschal, die halt nicht typisch südostasiatisch aussehen. Oder ich wurde natürlich auch oft auf meine Kultur dann angesprochen, natürlich mit dem Klassiker, okay, was bist du dann jetzt eigentlich? Bist du deutsch? Bist du türkisch? Bist du kurdisch? Bis hin zu den religiösen Nummern. Das ist dann auch ganz witzig, weil die Leute unterhalten sich dann natürlich. Dann kommt natürlich auch so eine Frage. Ja, warum isst man eigentlich kein Schwein bei den Muslimen? Und dann fand ich es ganz witzig, weil eine von den Freundinnen relativ naiv direkt drauf geantwortet hat, weil Schwein heilig ist, ja, bei den Muslimen. Und das liegt nahe natürlich, ja, die Antwort, weil die kennen das ja vom so Buddhismus und mit den Kühen und so, ja, weiter. Da ist es nicht allzu
weit. Hinduismus, ja, dass man die, das heilige Rind, das
natürlich, ja, genau, ja, und das, ja, natürlich. Und dann liegt es natürlich nahe. Aber das bestätigt ja auch so ein bisschen das, was du ja auch immer sagst. Wir bedienen uns natürlich so einem gewissen vielleicht Halb- und Vorwissen und projizieren das dann gleich natürlich auch was an. Ich meine, das ist unsere menschliche Natur. So funktionieren wir im Großen und Ganzen. Aber so entsteht halt diese ganze Mimesis-Nummer. Ich habe halt ja auch positive Vorurteile bekommen, weil wir wissen das hier, ich sag mal, wir mit noch offensichtlicherer Immigrationsgeschichte wissen natürlich, Ausländer oder das, was wir als Ausländer bezeichnen, sind eigentlich immer die, die keine direkt weiße Hautfarbe, vielleicht auch helle Haare und so haben, weil der ausländische Franzose ist kein Problem, der Brite ist kein Problem. Ja, also Osteuropa, okay, da geht's langsam los, aber wenn je dunkler deine Hautfarbe wird, desto mehr kriegst du auch das Gefühl vermittelt, ein Ausländer zu sein. Denn das gehört auch wiederum zu Japan. Amerikaner sind in den Metropolen zumindest nicht allzu ungewöhnlich, aber wenn du eben so ein bisschen indisch, orientalisch, dunkler aussiehst. Erste Bild ist immer gleich Arbeitsmigrant, ja, der dann wahrscheinlich auch demnächst dann wieder abhauen wird. Aber das ist so eher untere Schicht, eher körperliche Arbeit, garantiert nichts Geistiges.
Spannend, also das sozusagen auch so diese Wahrnehmungen. Ja, ich kann dich da auch bestätigen. Ein Beispiel für eine unbewusste Mimesis, die wir auch in Deutschland haben, ist Pferdefleisch. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, das ist also in Frankreich ganz gut erlaubt. Aber bei uns war es damals tatsächlich so, dass es hier in den Regionen, aus denen sehr viel später Deutschland wurde, teilweise Opferfleisch war. Und deswegen hatten Missionare dann quasi dann den neuen Christen gesagt, esst kein Pferdefleisch mehr.
Das wusste ich tatsächlich. Also ich weiß, dass das Pferdefleisch nicht so akzeptiert ist, aber ich wusste nicht, dass es so quasi niemand, verboten
das war. Das ist sozusagen, also wenn niemand weiß das mehr bewusst, ja, das wissen nur noch ein paar Religionswissenschaftler. Aber das ist der Grund, warum du Pferdefleisch in Frankreich in der Metzgerei bekommst und die Leute gar nichts dabei finden und sagen, ja, aber doch, ist doch lecker. Und hier sagen die Leute, oh nee und so. Oder denk an Hundefleisch, ja. Was zum Beispiel ja in Korea oder so etwas dann durchaus gereicht werden kann, hier undenkbar. Das heißt sozusagen, kulturelle Prägungen, gerade auch beim Thema Ernährung, die wirken zum Großteil unbewusst. Man weiß nicht oder normalerweise nicht, wenn man, warum man jenes jetzt kulturell meidet oder kulturell gut findet. Insofern hat die japanische Freundin dann quasi ihre Vorstellung von, man isst nicht, weil es heilig ist, dann mal einfach auf den Islam übertragen.
Obwohl es komplett das Gegenteil eigentlich ist. Nee, das ist wirklich, das wusste ich so gar nicht. Ich erinnere mich, oder bestimmt erinnerst dich auch noch, es gab doch mal diesen Pferdefleischskandal vor einem Jahrzehnt oder zwei oder sowas. Genau. Ne? Was ja, der eigentliche Skandal war ja nicht unbedingt, dass es Pferdefleisch ist. Das hätte wahrscheinlich schon gereicht. Aber die Tatsache, dass man es halt nicht auf die Packung geschrieben hat oder so. Ich meine, wenn du mich fragst, ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit, Pferdefleisch zu essen. Prinzipiell jetzt als Fleischfresser oder Omnivore im Grunde. Aber ich habe nie so drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Bei uns hier ist es tatsächlich so ein bisschen was wie ein Tabu. Ich meine, Hase isst man mal, gibt's ja auch zu Gelegenheiten, wo man es machen kann.
Genau, wobei in einige alevitische Traditionen wiederum sagen, kein Hasen essen. Ja, genau. Gibt es ja da praktisch auch. Ja, und das war einer der Gründe auch tatsächlich, warum mich Religionswissenschaft so fasziniert hat. Weil ich habe dann natürlich, ich komme ja aus einer also nicht religiösen Umgebung, war auch nicht getauft und nichts, aber habe in meinem Freundeskreis relativ bald gemerkt, dass die unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sachen nicht essen, aber normalerweise nicht wissen, warum. Und das fand ich total faszinierend.
Teil der Mimesis wahrscheinlich. Genau. Wir haben es so gelernt. Wir machen das einfach so, ohne groß das zu hinterfragen.
Man übernimmt das dann einfach. Dieses Fleisch ist gut, positiv, also oder dieses Fleisch ist schlecht. Ja, das isst man nicht. Und die allermeisten Menschen kommen nie dahin, das zu hinterfragen. Und dann brechen manchmal, ich erinnere mich auch an diesen Skandal, ich glaube, wir wissen auch beiden, welchen Fleischriegel damals gemeint ist, wollen jetzt keine Werbung machen, aber
Oder Anti-Werbung.
Aber das war ja damals wirklich ein Aufschrei, weil das sozusagen an dieser unbewussten Mimesis gearbeitet hat. Und ich bin ja inzwischen Vegetarier, also ich esse, das ist für mich jetzt alles okay, aber ich gucke immer noch mit Faszination drauf, wie sich bestimmte Formen von Essen und Trinken, von Ernährung einfach in unterschiedlichen Kulturen durchsetzen und entwickeln, weil das einfach zeigt, dass wir Menschen viel weniger rational sind, als wir glauben. Das meiste verhalten und übernehmen wir einfach mimetisch von anderen.
Ja, total. Also ich war ja damals genauso. Ich sag ja heute, ich bin ein bisschen froh, dass ich damals nicht alles studieren durfte, was ich wollte. Ich hatte ja jenerzeit eine allgemeine Fachhochschulreife. Aufgrund meiner Ausbildung als IT-Systemelektroniker, da gab es das gewissermaßen gratis dazu. Das war so ein schulisches Ding gewesen. Und das hatte mir meine Möglichkeiten eingeschränkt. Da gab es dann im Grunde alles, was man an Fachhochschulen halt studieren kann. Ich wollte halt nichts mit IT machen, deswegen bin ich quasi, wenn nichts wird, 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 zur BWL gegangen. Hätte ich die Wahl gehabt, ich wäre garantiert Richtung Geschichte, Germanistik, vielleicht sogar so Religionswissenschaften gegangen oder Linguistik, auch so ein Ding, was mich sehr interessiert. Aber ich hatte halt leider nicht die Möglichkeit. Aber trotzdem, ähnlich wie ich meiner IT sozusagen trotzdem treu geblieben bin, bin ich immer noch sehr vernerdet in solche Themen. Also ich diskutiere auch schrecklich gern mit Freunden über religiöse Geschichten. Ich versuche das immer nicht zu lang zu ziehen, weil ich sonst immer Angst habe, irgendwie, dass sie glauben, dass ich irgendwie zu irgendwas bekehren will, was absolut nicht der Fall ist. Aber ich begeistere mich einfach irre für solche Themen. Ich dachte immer, ich begründe das dadurch, dass ich halt auch so ein Sci-Fi-Fantasy-Nerd bin, was ja auch schon wieder böse klingt, weil man ja sonst den Glauben nicht ernst nimmt sozusagen. Aber das stimmt nicht. Ich mag es halt, diese Erzählungswelt, ich will es nicht Geschichtenwelt nennen, aber diese Erzählungswelt, ja, was bringt uns Menschen zusammen, was vereint uns und was unterscheidet uns?
Ja, was man die Lore nennt. Ja,
wir ja können, so die Lore.
Das wir ist können so mal gut. Irgendwann eine Folge machen, so Lore von Warhammer 40k oder Shadowrun und so. Also diese Faszination haben wir gemeinsam. Nur, bevor ich jetzt Religions- und Politikwissenschaft studiert habe, hatte ich ja eben die Finanzausbildung gemacht und bin auch danach immer an den wirtschaftlichen Themen dran geblieben. Und mich hat das sehr interessiert, diese Auseinandersetzung, wie kann sich die Gesellschaft wirtschaftlich verstehen. Ja? Es gibt zum Beispiel Weber, die These vom protestantischen Arbeitsethos. Ja? Die wird inzwischen auch kontrovers diskutiert, aber jetzt Takaichi hat ja, wie du gesagt hast, viermal dieses oder sogar fünfmal dieses japanische Wort für Arbeit oder wahrscheinlich...
Hatarake.
Ja, sag nochmal, wie?
Hatarake.
Hatarake.
Ja, genau.
Also Hatarake. Kann man das wirklich so?
Ich habe leider das Original nicht gesehen, aber das ist zumindest das Infinitiv von Arbeiten im Japanischen. Wir checken das im Nachhinein, aber müsste dann davon ausgehen. Es sei denn, sie hat das befohlen, dann müsste man den Imperativ verwenden.
Sonst kann man es hier jetzt ja einbinden, wenn du es für gefunden hast.
Also ich blende es mal hier ein. Zukunftsinnern, denk bitte daran, das hier einzubauen. Beim letzten Mal hast du ein bisschen geschlampt. Also, wir verstehen uns.
もう全員に働いていただきます。場所馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働い
das ist immer noch der Beste, weil im Hochdeutsch ist Arbeiten halt zu ambivalent. Ja, das kann mehr Sachen bedeuten. Aber wenn du den Schwaben fragst, Schave, ist automatisch gleich Erwerbstätigkeit.
Ja, so. Und wir hatten ja schon mal eine Folge dazu, wo wir darüber gesprochen haben. Ich halte das ja für einen der großen Fehler oder folgenreichen, vielleicht ist es kein Fehler, aber folgenreichen Weichenstellungen im Fossilismus, dass man die Arbeit aufgeteilt hat zwischen der Arbeit zu Hause, die nicht bezahlt wird, die Care-Arbeit, die Familienarbeit und dann der Erwerbsarbeit außerhalb. Ja, ist bis heute so. Wenn du dein eigenes Kind erziehst, dann zählt es nicht ins Bruttosozialprodukt. Wenn du die Kinder anderer Leute erziehst, dann zählt es rein. Wenn du deine eigenen Eltern pflegst, dann zählt es nicht. Wenn du die Eltern anderer Leute oder überhaupt ältere Menschen pflegst, dann zählt es plötzlich. Also es zählt in unserem Verständnis von Arbeit, vom fossilistischen Arbeitsverständnis, Kapitalismus zum Teil, aber auch Kommunismus, zählt halt nur die Erwerbsarbeit draußen, nicht mehr die eigentliche Arbeit zu Hause. Und da hattest du ja zum Beispiel, als diese Umstellung war, die Weberaufstände, ja, wo das genau da war. Die Leute haben zu Hause gewebt, die ganze Familie war beteiligt. Und jetzt hieß es, nein, stopp, der Mann geht in die Fabrik und die Frau bleibt zu Hause. Und das waren ja am Anfang eine echte Verarbeitung von großen Bevölkerungsteilen, weil eben ein Teil der Familie plötzlich nicht mehr bezahlt worden ist für die Arbeit. Frauen und Kinder sind dann quasi rausgedrängt worden und die Männer wurden in die Fabriken gerufen, wo sie viel mehr verdienen sollten. Und gleichzeitig ist aber die alte Familienstruktur, der Oikos, wo der Begriff Ökonomie herkommt, ein Stück weit
der Haushalte.
Der Haushalt, ja, genau. Das sagen wir heute noch, Staatshaushalt, ja, Budget. Und das ist dann letztlich, so meine Deutung, schon im 18. Jahrhundert, beginnend vorher, aber 18. Jahrhundert, fällt das auseinander. Und wenn man heute sagt arbeiten, dann denkt eigentlich kaum jemand an die Eltern, die ihre Kinder erziehen, obwohl es ohne die ja gar nicht vorangeht. Aber alle denken dran an Leute, die möglichst viel außerhalb von zu Hause arbeiten sollen. Deswegen finde ich den Begriff so daneben, weißt du? Lifestyle-Teilzeit blendet ja wieder aus, was Menschen im Ehrenamt leisten, was sie in der Familie leisten, was sie sozial leisten oder auch, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt in einem Zyklus aus Erwerbsarbeit und Konsum drinstecken wollen, sondern vielleicht mal die Natur genießen wollen oder ein gutes Buch lesen wollen. All das wird nach meinem Dafürhalten aus dem Begriff Arbeit bei uns leider immer noch ausgelagert.
Du hast gerade den Begriff Bruttosozialprodukt zum Beispiel verwendet. Ja, liebe junge Leute, nicht wundern über den Begriff. Seit 95 sagt man nicht mehr Bruttosozialprodukt, was ein schlechter Begriff auch war. Jetzt hat er nämlich seitdem einen Begriff, der leider mehr Sinn macht, denn wir benutzen jetzt nur noch den Begriff Bruttonationaleinkommen. Und das ist viel bezeichnender, denn Bruttosozialprodukt würde ja implizieren, dass wir auch soziale Werte schaffen. Kann sein, dass wir das auch tun, aber das ist definitiv nicht der primäre
Faktor. Ist es dieses Bruttoinlandsprodukt, was jetzt...
Das ist nochmal was anderes.
Nochmal was anderes.
Genau, okay. Bruttoinlandsprodukt ist die Wirtschaftsleistung von einer Volkswirtschaft, Bruttoinlandsprodukt, die also innerhalb der Staatsgrenzen auch von Ausländern sozusagen erwirtschaftet wird. Bruttonationaleinkommen ist quasi das nationale Einkommen von Inländern. Bisschen genauer, also du verwendest den Wert häufig, wenn du quasi auch durchschnittliche Gehälter und so alles erfassen willst, aber es geht jetzt ein bisschen in die Volkswirtschaftslehre rein. Also wir benutzen dieses Bruttosozialprodukt, sprich Bruttonationaleinkommen, um eher quasi so die, wie soll man sagen, Erwerbskraft von Individuen vielleicht festzuhalten. Der wird häufig pro Kopf ausgerechnet, muss man aber nicht. Und Bruttosozialprodukt ist die gesamte Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft, um das vielleicht einmal so abzukürzen. Aber das ist schön, dass du das trotzdem mal den alten Begriff benutzt hast, weil es uns so die Gelegenheit gibt, so mal den Sinn davon zu besprechen. Also klar, Bruttonationaleinkommen, wie es dann heute heißt, ist ja nicht mehr zwangsläufig oder war es auch nie ein Maß dafür, wie gut es ja auch den Menschen geht. Ja, es ist auch explizit nicht der Auftrag von dieser Kennzahl, okay, fair enough. Aber meiner Meinung nach brauchen wir dann etwas, was dann aber durchaus auch die Care-Leistung mit erfasst. Wenn wir, du hast auch angesprochen, über diese Lifestyle-Freizeit mal sprechen. Es ist ja fairerweise, sollte man es ja auch sagen, ist ja nicht grundsätzlich in der Vorstellung dann verboten, Teilzeit zu machen, aber man braucht einen guten Grund, um es kurz zu machen. Und das, finde ich, ist auch erstmal keine Aufgabe des Staates, den Leuten sozusagen das vorzuschreiben. Wenn ich zum Beispiel aus gutem Grund an meine liebe Kollegin Jeanette denke, die wir ja auch mal in einer unserer frühen Episoden auch hier hatten, verheiratet, keine Kids. Das heißt, sie arbeitet Teilzeit. Sie hätte jetzt Schwierigkeiten wahrscheinlich vor dem Hintergrund, das zu begründen, zu sagen, ich will aber Teilzeit arbeiten. Und sie macht wunderbare Sachen in ihrer Freizeit dann, weil sie halt nicht arbeiten muss. Das heißt, sie müssen nicht sehr viel mehr verdienen. Das heißt, sie muss dann auch nicht sehr viel mehr arbeiten. Stattdessen kann sie soziale Werte schaffen. Sie ist Sozialarbeiterin vom Hintergrund her. Das heißt, sie ist da immer verbunden irgendwie in dieser Sache und sie ist kein Einzelfall. Viele Menschen, die arbeiten dann ehrenamtlich oder machen irgendwas, wozu sie keine Rechtfertigung brauchen. Ich meine, wo sind wir denn, dass letzten Endes der Staat von dir eine Begründung will, warum du nicht 100% deiner Zeit oder 8 Stunden am Tag meinetwegen in Erwerbstätigkeit steckst. Und ich finde, das ist ein ganz gefährliches Gewässer, auf das wir uns da begeben. Es ist vermeintlich populistisch, würde ich mal vermuten, aber es kommt nicht so an, wie sie es geplant haben.
Ja, und wenn wir jetzt das Beispiel gerade auch Ehrenamt nehmen in der Politik, ja, also für mich war am Anfang, ich habe eigentlich gedacht, ich werde Banker und habe eine Familie, das wollte ich unbedingt, und mache dann Kommunalpolitik im Ehrenamt. Also das war so mein Ding, das haben viele gemacht, das war so als Arbeiterkind meine Zielmarke, ja, dass ich quasi gedacht habe, okay, dann habe ich einen guten Beruf. Und dann abends ist Gemeinderat und so, und ich war ja auch Gemeinderat, ja, hier in Filderstadt gewählt und wiedergewählt, davor war ich Jugendgemeinderat, das war so mein Ding. Und wenn man aber tatsächlich den Begriff Arbeiten auf Erwerbsarbeit quasi verengt, dann landet man meines Erachtens auch demokratietheoretisch in der Sackgasse. Weil dann bedeutet es, du bist eigentlich nur noch in einer Partei, Karriere zu machen, weil ansonsten zählt's ja gar nicht, ist ja gar keine Arbeit. Und das wäre eine völlige Umdrehung. Wir sehen es ja gerade bei der AfD, die dann ihre ganzen Verwandten über Kreuz beschäftigen, die sogenannte Vetternwirtschaftsdebatte. Und ich finde das schwierig, weil eigentlich war gerade auch das Verständnis der Christdemokratie, dass man vom vorpolitischen Raum gesprochen hat. Das heißt, man hat gesagt, du bist in einem Kirchengemeinde, du bist in einem Jugendverband, du bist in der Gewerkschaft. Und dann bist du auch in der Politik. Du bringst dich ein. Aber eine Verengung, dass praktisch jeder nur noch seine Tätigkeit macht, verstehst du? Jeder ist nur noch, der eine ist 150%ig Ingenieur und die andere ist 150%ig Politikerin und die dritte ist, und es gibt keinen Ort der Begegnung mehr. Das halte ich für grundlegend falsch, weil es sozusagen die Gesellschaft genau dieses Zerblasen ja wiederum herbeiführt. Wir brauchen meines Erachtens eher wieder mehr Ehrenamt und wir brauchen wieder mehr Familie, weil ansonsten kannst du so viel produzieren, wie du willst. Wenn eine Gesellschaft, und das sehen wir in Japan, vor sich hinschrumpft, dann ist auch das Versprechen, es wird uns allen besser gehen, ist dann halt irgendwann hohl.
Es macht auch wirtschaftlich Sinn. Also wenn du schon ein wirtschaftliches Argument haben willst, dann kann ich dir auch einige geben dafür. Also zum einen, wenn du den Leuten dann das relativ leicht, ist ja nicht verboten, aber es wird halt schwerer gemacht, wenn du es den Leuten aber leicht machst, in Teilzeit zu gehen, dann schaffst du ja automatisch erstmal mehr Arbeitsplätze. Ist ja auch so ein Ding, weil so eine FTE will ja auch vollständig besetzt werden dann. Dann hast du halt mehrere Tätigkeiten, die du dann machen kannst. Und wir leben in einer Zeit, in der es weitaus mehr produktive Tätigkeiten gibt, als es formell Arbeitsplätze gibt. Was meine ich damit? Guck dir Menschen an, die für ihr Leben meinetwegen YouTube-Videos oder sowas machen und drehen. Ich habe dir mal die Geschichte erzählt von einem verstorbenen YouTuber, der halt immer noch Werbeeinnahmen aber generiert über den Kanal, von dem jetzt halt seine Familie leben kann. So eine Tätigkeit wäre jetzt per Definition keine Arbeit, aber sie schafft wirtschaftlichen Wert. Oder das, was wir hier machen. Ich meine, wir monetarisieren das hier nicht. Wir kriegen keinen einzigen Cent für das, was wir tun. Im Gegenteil, wir zahlen sogar ordentlich. Weil es uns halt Spaß macht und so weiter und so fort. Wäre ich aber jetzt noch weiter ein Unternehmensberater, kann ich mir vorstellen, dass ich das mindestens weitaus weniger machen könnte, weil unsere Tage nun mal nicht 8-Stunden-Tage sind. Und so geht es ja auch vielen, vielen anderen Menschen so. Also nochmal, es ist ja nicht verboten per se, so fair sollte man wahrscheinlich auch sein, aber es wird halt viel mehr Macht dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin gegeben, darüber zu entscheiden, ob du einen rechtmäßigen Grund hast, so viel zu arbeiten, wie du nur willst. Und es gibt mehr als genug wirtschaftliche Gründe, um den Leuten einfach die Freiheit zu lassen, es selbst zu entscheiden, finde ich.
Ja, und ich meine, im anderen Bereich sagen wir das ja. Also wir sagen ja, es soll, muss die freie Entscheidung von Menschen sein, ob sie zum Beispiel Kinder haben wollen. Wenn sie dann Kinder haben, erwarten wir aber auch, dass sie sich drum kümmern. Ja?
Selbstverständlich.
Und da würde ich eben sagen, das ist Care-Arbeit, das ist Familienarbeit. Ja. Und man leistet etwas für die Gesellschaft. Wenn Eltern sich wirklich einsetzen für ihre Kinder und die auf einen guten Weg bringen, dann leisten sie damit etwas, was einfach auch anerkannt werden wird. Und da spreche ich nicht von Kindergeld, was ja nur eine Steuererstattung ist, sondern dann spreche ich eben wirklich davon, dass wir sehen, wenn Kinder fehlen, bricht die Nachfrage ein. Das sehen wir in Japan, das sehen wir in Deutschland, das sehen wir ganz stark in China. Die Leute erzählen mir immer wieder, oh Michael, China ist so mächtig. Das ist Bullshit, Leute. China, die Bevölkerung in China implodiert, die kriegen keine Binnennachfrage mehr hin. Ja. Die haben gar keine andere Wahl. China subventioniert wie wild Exporte und drückt alles raus, weil im Inland einfach die Nachfrage schon seit Jahren, Jahrzehnten im Keller ist. Und die wenigen Leute, quasi auch die Älteren, Leute das Geld, was bei ihnen ankommt, ansparen und nicht ausgeben. Die haben ein Deflationsproblem. Richtig. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären, sozusagen für diejenigen, die da jetzt noch nicht so drin sind, diese beiden Lager, angebotsorientierte und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik?
Wir haben es ja zum Beispiel, wir sprechen ja gerade so in der Volkswirtschaftslehre von verschiedenen ökonomischen Modellen. Meistens, wenn wir es ganz kurz fassen wollen, die westlich-kapitalistische, die häufig östlich vielleicht kommunistische und China als eigenes Wirtschaftsmodell. Viele halten ja China für einen kommunistischen Staat, hat vielleicht ein paar Züge, aber ist nicht wirklich 100% kapitalistisch. Du hast das etwa mit angebotsorientiert und nachfrageorientiert angesprochen. Das ist sowas, ein Abkömmling vielleicht dessen, was mal so die kommunistische Planwirtschaft vielleicht war. Wir kennen ja primär gerade in westlichen Konsumgesellschaften den Effekt, dass natürlich Binnennachfrage, wie du sie ja auch schon gerade genannt hast, den größten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel schafft. Ne? Und das Problem ist, das gilt für so ziemlich alle Staaten auf der Welt aufgrund der Nachfrageorientierung. Das heißt, du kurbelst eine Volkswirtschaft dadurch an, indem du die nachfragende Seite stärkst. Und wenn du die nachfragende Seite stärkst, dann hast du natürlich auch mehr Produkte, mehr Dienstleistungen, Angebot und so weiter. Danach orientiert sich das Angebot. Jetzt hast du aber auch Staaten wie China, die eine Anomalie darstellen. Inwiefern? Das ist ein Staat, der zum Beispiel ihr Bruttoinlandsprodukt nicht durch die Binnennachfrage steigert, Formel hier mal eingeblendet, sondern primär durch ihre Exporte, weil nun mal die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung nicht hoch genug ist, um halt eine inländische Nachfrage anzukurbeln. Also müssen sich auf eine ausländische Nachfrage verlassen. Das heißt, wir gehen einen angebotsorientierten Weg. Das heißt, wir stellen Produkte und Dienstleistungen her, die halt in dem Rahmen vor allem dann auch im Ausland verkauft werden können. Im Inland, um natürlich den Effekt zu verstärken, vielleicht hast du oder hast bestimmt davon gehört, dass es ganz viele Bauprojekte zum Beispiel gibt. Bauprojekte, die teilweise nur aus Pappe und Gips, Hochhäuser im übertragenen Sinne gebaut werden, die dann auch komplett leer stehen.
China jetzt, genau.
Genau, ja. Immer noch. Und die komplett leer stehen, einfach nur um sozusagen den Teil der Ökonomie anzukurbeln. Und dann werden sie entweder wieder abgerissen oder die werden einfach nur vergammeln gelassen. Hauptsache, ganz im keynesianischen Sinne, wenn man so will, einer buddelt die Löcher, die anderen machen sie zu. Hauptsache, es fließt Geld.
Genau. Und das war ja praktisch Keynes, du hast es erwähnt, ja. Nachfrageorientiert, der Staat erzeugt Nachfrage. Und dann haben die Leute vom angebotsorientierten Hayek zum Beispiel den Liberalismus, wie ich ihn kennengelernt habe, den Neoliberalismus. Die haben gesagt, das geht gar nicht, das sind Fehlanreize, lass den Markt, ja. Der Markt weiß, was er braucht. Das heißt, du kannst einfach immer mehr die Produktion erhöhen und es werden sich schon immer Käuferinnen und Käufer dafür finden. Und ich denke eben, das funktioniert tatsächlich beides nicht, wenn du es ins Extrem treibst. Wir haben auch in Deutschland inzwischen die Situation, dass bei uns die Bevölkerung sinkt. In ganz Deutschland im letzten Jahr 100.000 haben wir verloren, 300 pro Tag, aber auch zum Beispiel hier ganz konkret in der Region Stuttgart. Und das Ergebnis ist tatsächlich, die neuen Zahlen liegen jetzt da, dass auch die Zahl der Autos, die angemeldet sind, einfach sinkt. Gleichzeitig aber haben wir natürlich Autofirmen, die immer noch produzieren wie die Wilden. Und zwar jetzt nicht mehr nur in Deutschland und auch nicht nur Frankreich und Großbritannien, sondern gerade auch China und Südkorea und Japan. Und das ist doch dann klar, wir haben jetzt weltweit schon Peak Child überschritten. Die Zahl der jungen Menschen beginnt zu sinken in immer mehr Regionen der Welt. Das kann nicht funktionieren, wenn du dann immer mehr Autos herstellen willst, sondern du musst dann neue Technologien entwickeln, du musst neue Felder erschließen. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich so verzweifelt auch schon laut sage, Leute, hört gefälligst auf, fossile Rohstoffe zu importieren, sondern schafft Wertschöpfung im Inland. Es wird nicht mehr funktionieren, dass wir hier mit billiger Energie möglichst viele Produkte raushauen und uns darauf verlassen, dass es immer Leute gibt, die die kaufen wollen. China wird keine deutschen Autos mehr in großer Zahl kaufen, weil sie selber schon Überproduktion haben und weil ihre Bevölkerung selber schon schrumpft. Und du hast es in Japan erwähnt. Ja, es ist natürlich so, wenn du dann eine alternde Bevölkerung hast, ältere Leute geben weniger Geld aus, die sparen eher mal, wenn sie keine Kinder haben, zum Beispiel auch bei uns in Stuttgart brauchst du vielleicht nicht unbedingt ein Auto. Das heißt, das ganze Konsumverhalten verändert sich, wenn eine Gesellschaft altert und wenn es immer weniger junge Leute gibt. Auch Themen wie Bildung, ja, werden weniger nachgefragt. Ja, Schulen, Hochschulen und so weiter und so fort. Und ich habe die Sorge, dass wir quasi die Fehler aus Japan einfach wiederholen, dass wir in die gleiche Richtung rennen, wir erhöhen die Verschuldung, wir reden davon, dass wir die Staatsquote senken, Leute sollen noch mehr arbeiten, Südkorea wäre ein weiteres Beispiel, das Ergebnis ist, es gibt noch weniger Kinder, die Nachfrage geht noch weiter zurück und auf dem Weltmarkt prallen quasi diese alten Konzepte aufeinander, die Leute schaffen wie die Blöden, aber es wird letztlich kein echter Wohlstand, kein Wohlbefinden, kein glückliches Leben geschaffen.
Ja, vor allem kein nachhaltiger.
Ja.
Denn man sollte vielleicht die beiden Sachen auch nochmal ganz kurz erwähnen, weil wir das jetzt auch immer wieder reingeschmissen haben. Ich denke, Inflation ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Das heißt der Teuerungsrate einfach auf Deutsch übersetzt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es mehr Geld gibt, weil wir das ja immer so im Sinne von Weimarer Republik hier in Deutschland betrachten, sondern es einfach Dinge teurer werden. Okay, das wissen die meisten, aber mit Deflation können viele auch nicht so viel anfangen.
Muss man vielleicht erklären, ja.
Vielleicht auch mal ganz kurz dazu. Also Deflation ist erstmal offensichtlich das Gegenteil von Inflation, Verbilligungsrat kann man es nennen. Und jetzt kann man natürlich automatisch denken, ja, ist doch klasse. Genau das wollen wir doch alle haben, ja. Aber die Wahrheit ist, das wollen wir nicht. Nicht volkswirtschaftlich auf jeden Fall, weil das eine Spirale ist, die man nicht so einfach in Anführungsstrichen lösen kann, wie man es vielleicht bei einer Inflation hätte. Denn eine Deflation, die beschleunigt sich selbst, weil kam gerade drauf, weil du das auch nochmal angesprochen hast. Gesellschaften werden vielleicht etwas älter und gleichzeitig nimmt die Sparquote zu. Das heißt, weniger Geld wird ausgegeben. Bedeutet ja gleichzeitig, damit die Produzenten ihr Zeug loswerden können, müssen sie halt billiger werden. Sondern werden sie billiger. Und wie gesagt, jetzt könnte man denken, ja super. Aber die Sparer werden dann natürlich sagen, okay, klasse, ich warte einfach noch ein bisschen länger. Ja, und das ist dann die Spirale, die dann stattfindet. Das Zeug wird immer billiger und billiger. Natürlich werden Arbeitsplätze dadurch gehen sie verloren. Produktion wird zurückgefahren, eingestellt und so weiter und so fort. Und das war auch schon ein historisches Problem der Japaner gewesen eigentlich, weil die nun mal so eine alternde Gesellschaft sind, die dann eben in diese Deflationsspirale dann irgendwann reingerückt sind. Und wir haben ja in Deutschland relativ moderate Inflationszahlen und es ist tatsächlich volkswirtschaftlich erwünscht, eine leichte Inflation zu haben. Null ist zum Beispiel auch nicht optimal. Man sagt so 1-2% Inflation ist gut, weil das dann ja auch nochmal den Anreiz gibt, bevor die Sachen teurer werden, dass die Leute auch ihr Geld ausgeben. Ja, also eine gute Volkswirtschaft, eine gut funktionierende lebt davon, dass Geld ständig fließt. Sparen ist nicht gut. Dauerhaftes Hamstern sozusagen ist definitiv nicht gut. Eine Volkswirtschaft funktioniert so lange gut, wie auch das Geld ständig fließt. Das mal nur kurz zu ergänzen.
Genau, und da bin ich wieder, also das ist ja meine These sozusagen, dass eine verebbende Demografie, also ein Zurückgang der Bevölkerung, eine Alterung, auch immer zu einer Deindustrialisierung führt. Mhm. Weil wenn du, beispielsweise der Staat sagt, hey, ich will jetzt Konsum ankurbeln, ich gebe allen Leuten 1.000 Euro, ja, dann wird das natürlich bei älteren Leuten, die Tausende bekommen und die vielleicht schon im Durchschnitt viel haben, dann wird es eher in die Sparquote einfließen. Gibst du das jetzt einer jungen Familie mit 3 Kindern, geht es sofort in den Konsum. Das heißt sozusagen, die Leute reagieren ja gar nicht, können gar nicht gleich reagieren. Und es macht durchaus Sinn, aufzupassen, dass nicht eine Gesellschaft völlig auseinanderfliegt. Weil wenn sich die einen nichts mehr leisten können, können die anderen halt auch nichts mehr verkaufen. Ja, das ist sozusagen ein klarer Zusammenhang, von dem ich, genau wie du es gerade gesagt hast, fürchte, dass er in der Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen wird. Wenn du eine Deflation hast, wie in China, dann bedeutet es, Leute sparen, die Dinge werden billiger, dann spart man eben noch mehr und die Binnennachfrage bricht jetzt zusammen. Und dann ist die einzige Chance, eben wie wild ins Ausland zu exportieren und das stößt jetzt aber auch immer stärker an seinen Grenzen.
Ja, gerade in dieser neuen politischen Welt, in der wir leben, gerade mit diesem Rechtsruck und dem zunehmenden Isolationismus, den wir dann auch in einzelnen Ländern, siehe Trump-Tariffs und so weiter, immer wieder betrachten, ist das wirklich durchaus ein Problem für Volkswirtschaften, die auch stark exportabhängig sind. Da gehört ja auch Deutschland mit dazu. Wir sind ja immerhin innerhalb Europas noch Exportweltmeister. Und deswegen bin ich ja so fasziniert davon, wie sehr man sich auf das Thema Arbeitslosenquote und das Antreiben zur Arbeit ständig fixieren kann. Das ist sicherlich nicht deine Meinung oder allgemein auch so vom Establishment. Ich sage immer so, meine extremste Meinung, wenn ihr so meine politische Orientierung wissen wollt, ist zu sagen, niemand, der oder wenn du nicht arbeiten willst, solltest du nicht dazu gezwungen werden per se, weil, jetzt kommt so ein bisschen die ökonomische Begründung, selbst wenn der Staat dir Geld gibt, ist es ja immer noch Geld, das du dann ausgibst, weil gerade die ärmeren Menschen häufig die sind, die in den Konsum investieren müssen. Die haben ja keine Ahnung, die haben nicht den Luxus zu sparen. Das heißt, selbst jede Form von Sozialhilfe würde in die Volkswirtschaft fließen. Natürlich gibt es Leute, die dann diskutieren, ja, aber das mit den Ausländern, die schicken das alle zurück, ja, lass lieber Geldkarten. Okay, sparen wir uns ein bisschen die Diskussion. Aber das ist eben der Punkt, weswegen ich dann auch immer wieder sage, wir brauchen auch gleichzeitig einen starken Sozialstaat. Ja, es wird immer Menschen geben, die wollen nicht arbeiten. Okay, aber der Schaden von denen ist relativ begrenzt. Ich glaube, das allermeiste davon ist immer noch Neid, dass man sagt, die müssen nicht arbeiten für ihr Leben. Aber wenn wir es rein volkswirtschaftlich betrachten, das ist so meine Meinung, Mischung mit natürlich auch ein bisschen Fakten und Zahlen, dass wir einen starken Sozialstaat brauchen, der auch ein Stück weit diese Angst oder diese Macht, diesen Zwang rausnimmt, damit Menschen auch sich Jobs zumindest ein bisschen aussuchen können. Ja, das ist zumindest meine Einstellung zu der Sache. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich sehe es halt so, dass ich das Argument schon akzeptiere, dass man sagt, wenn jemand Teilzeit arbeitet, nimmt die Person ja trotzdem am Sozialstaat, also Krankenversicherung und so weiter, voll teil. Das war ja ein Argument von diesen Wirtschaftsflügel, von den Rechtslibertären, dass ich durchaus zählen lassen würde. Mhm. Nur ist mein Gegenargument ist, es ist eben das Problem, dass bei uns Erwerbsarbeit viel zu stark belastet wird durch Steuern und Abgaben. Mhm. Das heißt, wenn Leute sich zur Erwerbsarbeit quasi dann verpflichten und dann aber am Ende des Monats viel zu wenig übrig bleibt, dann haben wir ein Problem. Und gerade bei einer niedrigen Demografie, also wenn du ganz wenig Nachkommen da hast, dann hast du nämlich das Riesenthema, der Economist hat es mal genannt, Inheritocracy, so haben wir es. Also aufs Deutsch würde man sagen, eine Erbengesellschaft entsteht. Das heißt, es kommt jetzt nicht mehr darauf an, auf dein Einkommen, sondern wenn du halt das einzige Enkelkind bist von vier Großeltern, die alle gespart haben, dann wirst du automatisch erben. Das heißt, du gehst in eine Gesellschaft hinein, in der quasi von Anfang an das eine Kind quasi riesige Erbschaften zu erwarten hat und zum Beispiel Kredite unter Umständen gar nicht braucht oder schon eine Wohnung bekommt und das andere Kind, das in armen Verhältnissen aufwächst, praktisch vom Start an ganz unterschiedlich gelagert ist. Und ich bin schon der Auffassung, dass man da auch aufpassen muss mit Betriebsvermögen und so. Aber an sich sehe ich schon die Schwierigkeit, dass bei uns auf der einen Seite wird Erwerbsarbeit glorifiziert, ist das die einzige Form, die anerkannt ist, und auf der anderen Seite ist sie aber so belastet durch Steuern und Abgaben, dass sie sich häufig nicht lohnt. Und das halte ich für falsch. Ich hätte gerne, dass die Menschen wirklich die Freiheit haben zu sagen, ich arbeite, ich bringe mich ein in die Erwerbsarbeit. Ich finde es auch richtig, dass Leute auch dazu verpflichtet werden, wenn sie gesundheitlich in der Lage sind, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ihren Teil zu leisten. Aber was ich eben nicht mag, ist, dass man die Leute einerseits alle anderen Formen von Arbeit, Familienarbeit, Pflegearbeit, Ehrenamt entwertet und dann aber die Leute in eine Situation schickt, wo es heißt, du trägst den Sozialstaat ganz alleine. Die Superreichen belasten wir nicht, die bei den Erbschaften gehen wir nicht dran, aber du Arbeiterin, du Arbeiter, du sollst bitte knechten und zahlen und du schaffst nicht 50%, sondern 100% und quasi die ganze Last auf diese Gruppe legen.
Ja, das ist ja grundsätzlich, Geld ist da ja auch nur vom Mittelstand, also vom echten Mittelstand, nicht dem märzischen Mittelstand, zu holen, weil ja natürlich arme Menschen ja häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen stehen. Die zahlen effektiv keine Steuer. Und die halt sowieso schon zum Geldadel gehören, die zahlen in der Regel auch vergleichsweise, wenn überhaupt, sehr wenige Steuern, zumal ja zum Beispiel Kapitalertragssteuern ist ja höchstens die Hälfte von dem, was wir an Einkommensteuer bezahlen, 25% oder sowas vielleicht. Und das war's dann auch. Und dann wird eigentlich wertschöpfend, also volkswirtschaftlich wertschöpfende Arbeit, dann teilweise mit 50%, jetzt im übertriebenen Sinne, besteuert. Das sind ja falsche Anreize. Also das ist ja das Paradoxe dann an der Situation. Weißt du, wenn du dann natürlich so konsequent sein willst, dann zu sagen, okay, alle sollen einen größeren Beitrag leisten, ja, dann müssen ja auch alle einen größeren Beitrag leisten. Dann lass die, für die das Geld zum Leben durch die Arbeit reicht, so viel arbeiten, wie sie können, meinetwegen, um halt bei dem bisschen Freizeit dann noch gesellschaftliche Werte zu schaffen. Lass den Mittelstand, Leuten, denen es finanziell ganz okay geht, da würde ich uns jetzt mal auch dazu zählen, ruhig ihre Steuern sinnvollerweise dann mit bezahlen. Aber trau dich auch ein bisschen an die reichen Leute ran. Ja, es wird ja immer diskutiert. Ich meine zum Beispiel Vermögenssteuer. Das ist entgegen dem, was viele Menschen denken. Wir haben ja die Vermögenssteuer in Deutschland. Sie wurde halt nur ausgesetzt. Ist wie mit der Wehrpflicht. Die wurde auch nur ausgesetzt. Beides haben wir ja eigentlich noch. Glaube ich, wäre es Zeit, das mal zu reaktivieren. Und dass wir dann auch dafür sorgen, dass die, die wirklich keinen Schmerz, also wir sprechen ja vom Grenznutzen. Für einen bettelarmen Menschen haben 10 Euro wahrscheinlich die 100.000-fache Bedeutung als für jemanden, der meinetwegen Millionär ist. Ja, wir haben davon viele in Deutschland. Ich denke, wir können es probieren. Ich glaube nicht, dass uns alle dann auf einmal wegrennen.
Ja, Vermögensteuer war ja damals noch Bundesverfassungsgericht, das da eingeschritten ist und gesagt hat, ihr dürft nicht Bestand besteuern, der ja auch schon mal besteuert worden ist. Mhm. Aber ich denke, bei der Erbschaftssteuer, diese Diskussion muss man führen. Und das war quasi früher eine Stärke der Union, dass es halt, es gab die Wirtschaftsliberalen, aber es gab eben auch die christlich-sozialen.
War es nicht unter Kohl sogar?
Ja, natürlich. Also da hattest du zum Beispiel Norbert Blüm, ja. Also das war der, man nannte die internen Herz-Jesu-Marxisten. Das war quasi die Bezeichnung. Das heißt, die haben praktisch die Nachfrageorientierung vertreten. Weißt du, die haben quasi gesagt, hey Leute, ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit nur den Großkonzernen nachlaufen. Wir müssen auch nach der Arbeiterin, dem Arbeiter gucken. Und das hat eine Volkspartei stark gemacht, dass nämlich die verschiedenen Flügel durch glaubwürdige Personen drinne waren. Ja, oder jetzt mein Flügel, die ökologischen, das waren Klaus Töpfer und so, ja, ein Umweltpolitiker oder Rita Süssmuth hat in meinem Leben eine große Bedeutung gehabt, ja, die Gleichberechtigung von Frauen wirklich durchgekämpft hat und sich hat wirklich mit einer Hartnäckigkeit über Jahrzehnte hinweg was erreicht hat. Und jetzt stehen wir tatsächlich vor einer Situation, wo es sein könnte, dass die Union die erste Bundestagspräsidentin, die erste Bundeskanzlerin, vielleicht auch die erste Bundespräsidentin und die erste EU-Kommissionspräsidentin, also praktisch alle Staatsämter in der Europäischen Union und in der Bundesrepublik Deutschland, die höchsten Staatsämter, wären dann von Christdemokratinnen eingenommen worden. Und sowas bewundere ich, dass Leute quasi das durchgekämpft haben. Und das geht aber nicht, wenn du jetzt sozusagen die Politik zu einer Art von ja rechtslibertär Erwerbsarbeit, Kinder zählen nicht mehr, Ehrenamt zählt nicht mehr und Nachfrage zählt nicht mehr. Das ginge mir dann zu weit. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt, ich sage nicht unbedingt Vermögensteuer, aber mindestens im Bereich Erbschaft müsste man was tun. Und damit du siehst, wie ernst ich das meine, du weißt ja, ich bin Solarpunk. Ja, also ich hänge mich ja voll rein für die erneuerbaren Friedensenergien und Wohlstandsenergien. Absolut. Das ist ja sozusagen, wenn es ein Thema gibt, für das ich seit den Erfahrungen auch im Irak gekämpft habe, dann immer das. Und selbst da muss ich sagen, sehe ich halt mit Sorge, dass wir momentan in eine Richtung gehen, wer reich ist, kann sich das leisten. Also es ist so, dass zum Beispiel über 80% derjenigen, die ein Elektroauto fahren, und das sind ja Gott sei Dank immer mehr, hatten Eigenheim, weil dann lohnt sich's. Erstens hast du das Geld, du kannst eine Solaranlage bauen und dann profitierst du von den ganzen Fördermitteln. Das Ergebnis ist, reiche Leute profitieren jetzt schon vom günstigen Strom und werden noch ein bisschen wohlhabender. Und die Leute nebenan, die in der Mietwohnung wohnen, haben unter Umständen dort vielleicht eine Gasheizung. Und die kriegen dann, obwohl sie selber das gar nicht ändern können, kriegen sie quasi diese steigenden Kosten von Erdöl und Erdgas um die Ohren gepfeffert. Das heißt, auch da, auch in meinem wirklich quasi Kernanliegen, dass wir wegkommen vom Fossilismus hin zu erneuerbaren Energien, hätte ich gerne eine stärkere soziale Komponente. Du musst die Menschen auch am Wohlstand beteiligen, die es ganz dringend brauchen, weil sonst hast du nachher die Upper Class mit Ökohäusern, Eigenheim und das sieht alles grün und wunderschön aus und die anderen sind noch ärmer und können noch weniger ausgeben. Verstehst du?
Ja, das gehört nämlich leider auch zur Wahrheit. Also ich sag immer wieder, ich bin froh, in Deutschland zu leben, in unserem sozialkapitalistischen System. Aber auch das ist selbstverständlich nicht perfekt, denn in solchen Systemen gilt, Armut macht arm.
Ja.
Das klingt offensichtlich, aber man kann sich das anhand von Beispielen vielleicht besser vorstellen. So ein Klassiker ist vielleicht mit Druckern oder lass es Kaffeemaschinen sein. Da kosten die Pads oder Kapseln umgerechnet, weil die 25 bis 50 Cent oder so. Relativ billig, so pro Stück, ne? Kann man sich so ein bisschen leisten. Die Kaffeemaschine dazu ist halt auch relativ billig, erst recht. Und das können sich dann Menschen leisten, die halt ihren Kaffee jeden Morgen brauchen, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen. Die zahlen aber über 5 Jahre weitaus mehr dann, als zum Beispiel jemand, der so einen Kaffee-Vollautomaten einmal ein Batzen Geld ausgibt und dann quasi Kaffee oben reinschüttet. Besseres Beispiel sind Immobilien. Der Preis, den wir bei Immobilien sehen, ist der Preis für reiche Menschen, nicht für arme oder mittelständische Menschen. Denn Leute, die nicht den Barpreis direkt bezahlen können, die müssen doppelt so viel dafür bezahlen. Wer also mal so einen typischen Kredit mal durchrechnet, wird feststellen, ich komme am Ende ungefähr auf das Doppelte halt raus. Armut macht leider arm, das gehört mit zu diesen Spielregeln. Und dann ist es umso wichtiger, wie du gerade sagst, für ein Stück Teilautonomie vielleicht sorgen zu können. Also auch die Arbeitnehmerinnen, die Arbeitnehmer dahingehend zu stärken, dass es ihnen auf kurz oder lang möglich wird, sich zum Beispiel zu entkoppeln von, sagen wir mal, Thema fossile Energien und so weiter. Und das ist ja nicht nur ein Thema für sie selbst, sondern auch für die Gesellschaft, weil du es ja auch immer wieder sagst. Ich meine, das ist eine Friedensenergie, Solarenergie, Windenergie und so weiter. Damit machen wir uns nicht nur abhängig, sondern wir sorgen auch nachhaltig für einen Frieden, den wir sogar mit einem sozialkapitalistischen System wunderbar erhalten können.
Und es ist dann eben auch so, dass ich da auch jetzt gar nicht einen Gegensatz nur aufmachen will, sondern zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Inheritokratie, also an die Erbengesellschaft denken, dann ist es auch jetzt schon so, und das ist in Japan ja noch krasser so, wenn du halt zum Beispiel Immobilien hast, in einem Gebiet, wo es keine Kinder mehr gibt, verliert die Immobilie an Wert. Da investiert kein Mensch mehr. Das wird auch nicht mehr gekauft. Das heißt, auch eine Erbin, auch ein Erbe muss ein Interesse daran haben, dass es Leute gibt, die erstens die Immobilien bewohnen, die zweitens einen Kredit auch mal aufnehmen, zum Beispiel Vermögen überhaupt für Zinsen, ja. Mir ist es so klar geworden, einfach damals beim Sonderkontingent, als mich ein Bürgermeister angerufen hat und gesagt hat, er möchte gerne Frauen und Kinder aufnehmen, unter der Bedingung, ich soll viele Kinder bringen. Das werde ich nie vergessen. Und ich war völlig verwirrt, wie viele Kinder. Und er sagt, ja, wenn bei mir im Stadtteil der Kindergarten zumacht, dann war's das. Ich möchte Kinder in meiner Gemeinde haben, weil dann lebt die ganze Gemeinde. Und das kann sich, glaube ich, doch jeder vorstellen. Wenn du in einem Ortsteil oder sogar in einem Dorf, in einer Stadt, wenn du da Kindergärten und Schulen schließen musst, dann wird auch kein Bäcker mehr aufmachen. Dann wird kein Betrieb mehr aufmachen. Dann war's das. Dann verliert auch das Immobilienvermögen von Leuten. Die haben dann vielleicht noch schöne Häuser. Aber kein Mensch wird die mehr kaufen. Das heißt, dann bricht der ganze Laden zusammen. Es ist eben, da sind wir beim Stichwort Nachhaltigkeit. Das war ja ursprünglich mit Bäumen, ja, dass man gesagt hat, nimm nicht so viel Bäume raus, dass sozusagen der Wald verschwindet, sondern nur so viel, dass er nachhaltig bewirtschaftet werden kann. Und ich sehe das halt auch beim Thema Demografie. Wenn eine Gesellschaft Erwerbsarbeit so hoch hängt, dass praktisch Familien sich gar nicht mehr finden und bilden können, dann wird die Gesellschaft irgendwann eine Überproduktion haben, aber die Nachfrage wird einbrechen. Und da sehe ich Japan und da sehe ich leider auch immer stärker Deutschland.
Ja, Häuser, du hast es gerade angerissen, werden in Japan aktuell schon seit einiger Zeit natürlich zu einem Spottpreis vertickt. Also man muss sich vorstellen, in den Metropolen ist es natürlich komplett unbezahlbar. Also in Tokio zahlt man ja mehrere tausend Euro für so 10 Quadratmeter Wohnfläche vielleicht. Aber wenn sobald du ein bisschen außerhalb gehst aufs Land, ein bisschen ist gut, Tokio ist ja größte Stadt der Welt im Wesentlichen, aber wenn du außerhalb bist, irgendwo auf dem Land, du kannst ein Haus kaufen für 20.000 bis 50.000 Euro. Umgerechnet. Also das ist ein Witz. Das sind kaum 10% dessen, was man hier vielleicht auf dem deutschen Land vielleicht zahlen würde. Ganz einfach, weil die Menschen dort regelrecht aussterben. Also es machen Kitas, es machen Schulen zu. Also Städte gehen regelrecht drauf. Die ländlichen Gebiete, Dörfer, gibt es sogar eine Handvoll, die tendenziell sogar eher bereit sind, mittlerweile Ausländer aufzunehmen, damit sie ein bisschen die Lücken füllen, ja, auch auf die Gefahr hin, dass sie sich eine japanische Frau suchen oder umgekehrt halt einen japanischen Mann oder so und dann den Genpool vielleicht durcheinander bringen, wie sie es häufig dann sehen würden, weil ihnen letzten Endes, und das wird jeder Mensch verstehen, das Überleben doch noch wichtiger ist dann als alles andere. Und wenn so ein Kindergarten, wenn der letzte Kindergarten dicht gemacht hat, dann weißt du ganz genau, mit der Gesellschaft ist es am Ende.
Ganz genau, das ist quasi mein Punkt, weil dann hast du Solarpunk-Arche-Regionen. Das heißt, das sind die Regionen, da ziehen die Leute hin. Ja, so wie jetzt in Stuttgart. Immer mehr Elektroautos werden verkauft. Jetzt sind die Verbrenner im letzten Jahr, waren noch 30,8% im letzten Jahr bei den Autoverkäufen. 70% sind bereits reine Batteriefahrzeuge, Hybride oder Plug-in-Hybride. Das heißt, auch in Stuttgart, in der Auto- und Landeshauptstadt, geht's jetzt schon in die erneuerbaren Energien, was ich super finde. Aber die Wohnpreise sind sehr hoch, die Mietpreise sind sehr hoch. Das heißt, das ganze Leben ballt sich dann in wenigen Städten und das Umland bricht zusammen. Und das passiert genau das, was du sagst. Die Leute sagen, ich kann mein Zeug nicht mehr vererben, ich kann keinen Betrieb mehr eröffnen, hier gibt es keine jungen Leute mehr, es bricht zusammen. Und dann bricht natürlich so eine Rechtsmimesis dann durch. Und dann machen Populisten, machen dann irgendwelche hier Kurden oder chinesische Touristen verantwortlich, anstatt wirklich die Probleme zu lösen. Und das ist, was mir so Sorge macht, wenn wir in diese Richtung quasi hingehen. Wir hatten das ja mal die Sturmtruppentheorie genannt, wenn du dich erinnerst.
War eine Weile her.
Ja, genau, zu Star Wars, weil das war mir damals halt so aufgefallen, dass das sozusagen tatsächlich ja genau das Modell auch von Palpatine war in der Star Wars Mythologie, die jungen Leute, die unzufrieden sind, dann einfach in Uniform zu quetschen. Ja, also er hatte ja davor, nach der Star Wars Mythologie hatte er die Klontruppen und die hat er dann quasi abgeschafft und hat dafür die Leute quasi in Uniform gesteckt. Und das ist halt genau das, was ich in Russland sehe. Das ist genau das, was ich in China sehe. Ja, jetzt auch Japan. Takaichi hat ja auch angekündigt, aufzurüsten. Ja, das heißt sozusagen, du hast eine Deindustrialisierung. Es fehlt an Nachfrage. Das Land kommt eigentlich gar nicht mehr voran. Aber anstatt die Probleme zu lösen, erhöhst du den Druck weiter und sagst so, und die Ausländer sind schuld. Die Verschwörungsgläubigen sagen, die Juden sind schuld, dann hast du den Antisemitismus, auch bei Sanseto zum Beispiel, und wir stecken die Unzufriedenen in Uniform und schicken sie in mehr oder weniger sinnvolle Konflikte, manchmal völlig sinnlose Konflikte, Russland als Beispiel. Das ist ja das Gegenteil von nachhaltig. Das ist quasi eine Gesellschaft, die sich selber zerstört in meiner Wahrnehmung. Ich hätte lieber eine Gesellschaft, die natürlich werden wir schrumpfen, das ist gar nicht mehr aufzuhalten, das ist auch okay, aber die eine gewisse Balance schafft und wo es auch eine gewisse Migration gibt, eine Integration gibt, dass man auch immer wieder was Neues entwickelt und wo man vor allem auch aufpasst, dass Arm und Reich nicht zu stark auseinanderdriften, dass auch Ärmere an erneuerbaren Friedens- und Wohlstandsenergien teilhaben können. Das wäre das Ideal, nach dem ich strebe.
Da stimme ich dir absolut zu. Also wenn ich wieder mein Blick nach Japan richte, wo wir dann sehen, dass solche populistischen Themen derart gut ankommen, dann sehen wir, dass es hier Takaichi ja auch geschafft hat, eine Supermehrheit eben herzustellen. Sie brauchen ihren Koalitionspartner gar nicht. Sie haben alleine schon die Mehrheit im Unterhaus. Oberhaus nicht, da wurde aber auch nicht neu gewählt. Das ist so ein bisschen wie beim britischen System. Sie halten sich aber trotzdem Ichin als relativ kleinen Koalitionspartner, um noch mehr Stabilität vielleicht reinzubringen. Damit haben sie eben die Dreiviertelmehrheit. Und das Gefährliche ist ja jetzt, dass sie aus ihrem Populismus auch Programm machen kann. Sie ist schon hart mit China angeeckt. Wie du sicher weißt, in Japan wurde nie die faschistische Vergangenheit aufgearbeitet. Nicht so wie in Deutschland. Überhaupt nicht, muss man dazu sagen. Es werden immer noch Kriegsverbrecher verehrt, regelmäßig an den Schreinen. Ich glaube, Shinzo Abe hatte das zuletzt auch nochmal getan. Takaichi hat das jetzt auch vor, demnächst zu machen. Sie hat schon gewissermaßen mit Krieg gedroht, China gegenüber, als sie gesagt hat, dass wenn China jetzt auf die Idee kommt, in Taiwan einzumarschieren regelrecht, dann würde Japan natürlich auch militärisch interventionieren. China sieht Taiwan natürlich als eigenes Staatsgebiet an. Ich sage natürlich, aber bevor wir jetzt in China reinkommen, mal das kurz abzufassen. Und das verpflichtet sie irgendwo auch natürlich, Programm zu machen aus dem, was sie dort erzählt und macht. Ihr Vorgänger Ishiba hat ja mit der Kometo koaliert. Das ist, man könnte die Kometo vielleicht so ein bisschen mit der SPD noch so gleichsetzen. Mitte links so. Und da war die
buddhistisch, ja, Soka Gakkai.
Genau, ja. Die Soka Gakkai war noch so ein bisschen buddhistisch-demokratisch angehaucht. Und Buddhismus ist übrigens nicht die Staatsreligion oder überhaupt Staatsreligion in Japan, eher Shinto, aber mit starker buddhistischer Prägung. Und hatte deswegen einen eher versöhnlichen Kurs vorher gehabt mit China und mit anderen südostasiatischen Staaten. Und jetzt mit der Erstarkung der Rechten sehen wir dann, aus Populismus wird jetzt Programm. Sie, du hast es auch gesagt, wird auch die Staatsausgaben für die Verteidigung erhöhen. Sie hat die Möglichkeit dazu, Dreiviertel Mehrheit. Wer soll ihr noch im Weg da stehen? Der ist verschwindend gering aktuell, 1-2% des Staatshaushalts, aber den will sie natürlich hochschrauben. Und da wird noch viel mehr kommen. Also das wird definitiv spannend.
Genau, und du wirst eine massive Erhöhung der Verschuldung werden wir sehen. Ja, wir werden sehen, Militär, und letztlich ist es der gleiche Weg wie China, schrumpfende Bevölkerung und die alten Leute an der Spitze zwingen die unzufriedenen jungen Leute wieder in Uniform und gegebenenfalls auch gegeneinander. Jetzt bin ich selber kein Pazifist, ich war bei der Bundeswehr und ich glaube an, dass wir Parlamentsarmeen brauchen. Ich glaube auch, dass Europa eine bessere Verteidigung braucht. Aber ich finde es halt Wahnsinn, in so ein Wettrüsten einzusteigen, ohne ein Konzept davon zu haben, wo man überhaupt hin will. Wenn ich jetzt höre, dass zum Beispiel von dem 1-Billionen-Haushalt, dass Verteidigungsaufträge an Elon Musk und so gehen sollen, dann denke ich, Leute, das ist doch genau was nicht. Wir sollten europäische Lösungen haben. Ja. FOSS-Software sollten uns digital unabhängig machen und nicht schon wieder in die nächsten Sachen da reinstolpern und danach von Starlink abhängig sein, dass der uns abschalten kann, ja. was er auch tun wird, wenn es zum Konflikt kommt. Aber da ist also noch eine ganze Menge zu tun. Ich bin ja sehr dankbar, dass ich das mal ansprechen konnte, weil du merkst, ich mache mir da durchaus Sorgen, dass wir quasi Fehler aus Japan wiederholen, weil wir auch Demografie in Deutschland nicht wahrnehmen, das immer noch zum Großteil tabuisiert ist. Ich treffe auf Rechte, die schwurbeln da von Aussterben, und ich treffe auf Linke, die finden das doch toll und gerade die Deutschen sollten aussterben. Und ich denke, Leute, eine Bevölkerungsschrumpfung kann man wollen, das ist auch völlig okay. Aber wenn es halt um 30-40% in einer Generation geht, dann brechen halt Strukturen zusammen und dann geht's auch den Menschen, die leben, nicht mehr gut. Dann kannst du dich nicht rausproduzieren, wenn sozusagen die Nachfrage zusammenbricht. Behältst du keine Industrie, dann fliegt dir der Laden um die Ohren. Und das hätte ich schon gerne ein bisschen klüger, dass man damit anders umgeht. Ich habe noch eine Frage an dich, weil das hatte ich im Blogpost auch erwähnt, da haben mich Leute auch danach gefragt und jetzt habe ich dich als Experten da. Ich habe eben gesagt, in Japan sei das ja auch schon mal versucht worden mit den Abenomics, ja, Shinzo Abe, du hast ihn erwähnt, also japanischer Premierminister, der auch versucht hat, mit massiver Verschuldung quasi das Land flott zu machen. Und die Ergebnisse waren ja, soweit ich weiß, relativ gemischt bis nicht funktional. Magst du vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, was die Abenomics sind?
Ja, ist relativ kurz. Also das ist so ein bisschen eine Anspielung natürlich auf die berühmten Reaganomics aus den USA, der, was waren das, 60er, 70er Jahre in dem Dreh, wo man dann eher den marktliberalen Weg noch stärker versucht hat zu gehen, woher sich ja auch die LDP eigentlich ähnlich wie unsere FDP so ein bisschen Liberalität rausnimmt. Das heißt, wieder so die Klassiker wie Abschaffen oder zumindest Reduzieren von Bürokratie, wie es pauschal dann genannt wird, also weniger Regularien, weit nochmal höhere Verschuldung. Viele wissen es sicherlich, Japan ist eins der verschuldetsten Länder der Welt, weil damals auch eine gigantische Blase geplatzt ist, einfach in der Wirtschaft, und hat dann eben versucht, über diese Politik, also durch viele Investitionen, gerade sehr unternehmensfreundliche, war es vorher auch schon ein bisschen, reinzupumpen. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, der Effekt war eher mäßig. Also man hat sich auf die berühmten Trickle-Down-Economics verlassen. Bedeutet so viel wie, wenn ich oben Geld reingieße, sprich bei denen, die schon relativ viel haben, die Unternehmen führen und so weiter, dann werden die ja dafür sorgen, frei nach Smith, dass die mehr Arbeitsplätze schaffen, investieren und so weiter. Das ist nur sehr bedingt passiert. Also das war die Staatsverschuldung, die damit effektiv ja wiederum die arbeitende Bevölkerung zahlen kann, auf jeden Fall nicht wert gewesen.
Genau. Und das ist, gehen wir in eine ähnliche Richtung. Wir haben jetzt zwar eine Bundespolitik, Merz hat ja dann ursprünglich gesagt, man bräuchte gar keine neuen Schulden. Ja, jetzt hat man 1 Billion sogenanntes Sondervermögen, was eigentlich ein Schuldentopf ist, geschaffen, 0,6% Wirtschaftswachstum und wundert sich, warum es nicht zündet. Und ich würde sagen, ja Leute, schaut nach Japan, das ist doch genau die gleiche Situation. Du kannst durch Verschuldung zwar Strohfeuer erzeugen, aber nicht strukturelle Probleme lösen. Ja, in Gebieten, wo keine jungen Leute leben, dann greifen keine Konjunkturprogramme, da wird dann nicht mehr investiert. Sondern du musst tatsächlich genau dann auch gucken, dass du eben auch wieder die Demografie in Ordnung kriegst, dass du Familien förderst, dass du Migration in einem gewissen Ausmaß zulässt, um die Situation auch wieder flott zu kriegen. Ansonsten kannst du die Schulden noch so hoch treiben und kommst nicht aus dieser Falle raus.
Eben, Schulden sind nicht wirklich das Problem. Natürlich sollte man nicht sinnlos, schwachsinnig irgendwie Schulden aufnehmen. Das ist schon klar. Es kommt am Ende, wie du vollkommen richtig sagst, meiner Meinung nach, auf die Art der Investitionen einfach an. Also Schulden sind erstmal eine Verpflichtung. Ich meine, es steckt drin. Du bist etwas schuldig. Dann solltest du auch zusehen, dass du das auch wieder zurückholen kannst. Das ist dieses Beispiel von dem Haus mit Loch im Dach und es regnet rein, da musst du halt meinetwegen Schulden machen, bevor es halt schlimmer wird mit dem Schaden. Aber dann kannst du nicht quasi das Geld nehmen und dir meinetwegen einen neuen Fernseher oder sowas von kaufen, weil es halt gemütlicher wäre. Also es kommt wirklich auf den Zweck an und du hast ein paar echt gute genannt. Ich weiß nicht, ob man dieses Sondervermögen zwangsläufig für die Art von Aufrüstung braucht, um jetzt unserer Wirtschaft direkt gut zu tun. Okay, kann man wahrscheinlich diskutieren vor dem Hintergrund von sicherheitspolitischen Fragen. Aber ich glaube, wir brauchen dann mindestens, wenn wir schon so viel Angst haben vor regulären Schulden, auch Sondervermögen für solche sozialen Programme. Sonst sehe ich da relativ schwarz.
Hatten wir ja auch schon die Frage von sozialer Infrastruktur und so. Und ich muss auch sagen, also ich habe auch kein grundsätzliches Problem mit Schulden. Das ist jetzt, da bin ich nicht so. Aber auch in Japan haben wir das erlebt, als dass es dann durchaus auch schon mal Panik an den Märkten gab, als Takeuchi da die Mehrwertsteuer dann quasi auch gesenkt hat. Weil natürlich sich die Frage stellt, wenn du halt immer weniger junge Menschen hast, mit einer immer größeren Verschuldung, bricht das System halt irgendwann zusammen. Weil dann natürlich irgendwann auch die Leute sagen, das kann eine Volkswirtschaft ja gar nicht mehr zurückziehen. Mit wem denn? Wenn du sozusagen ja Wertverluste hast, Deindustrialisierung hast, keine Investitionen mehr hast und da helfen dir auch junge Leute in Uniform nichts, weil dann sich die Frage stellt, und wer quasi kann, ich sag nicht mal zurückzahlen, sondern wer kann den Schuldendienst dann noch irgendwann überhaupt noch gewährleisten? Also ich glaube quasi tatsächlich, und deswegen macht das ja auch immer mit dir so Freude, man muss einfach Wirtschaft als einen Teil des menschlichen Lebens verstehen und nicht als den eigentlichen Zweck des menschlichen Lebens. Das ist er nicht, er ist ein wichtiger Teil. Ich arbeite gerne. Sarah, also meine Frau, wir haben 3 Kinder, arbeiten beide 100% Erwerbsarbeit. Wir sind beide ehrenamtlich aktiv. Erwerbsarbeit ist uns wichtig. Aber das ist nochmal was anderes, als zu sagen, das ist die eigentliche Arbeit und sonst gibt es nichts im Leben,
was zählt. Das können auch nicht alle. Das können auch nicht
alle. Sollen auch nicht alle.
Ja, genau. Eben, also du und ich, da sind wir ja, wir sind ja auf derselben Spur. Ich meine, unsere Kids sind noch ein bisschen jünger, aber wir arbeiten auch beide Vollzeit. Gott sei Dank gibt es sowas auch wie Homeoffice und so weiter. Wir engagieren uns natürlich auch hier und da bei verschiedenen Dingen. Seda ist auch im Elternbeirat von der Schule und den ganzen Kram. Ich mache ja auch ab und zu politischen Krempel. Wir machen den Podcast hier. Wir machen all diese Sachen und das, weil wir halt auch die Möglichkeit haben dazu, weil klar, es gibt anspruchsvolle Zeiten, auch in unseren Jobs. Gott weiß, ich habe recht. Sehen wir bei dir, sehen wir auch bei mir. Aber wir haben quasi den Luxus, wenn man es so nennen kann, dass wir ab und zu uns auch Zeit für so einen Quatsch rausnehmen können einfach, um auch mal so einen Beitrag für irgendwas zu leisten. Viele Menschen können das aber auch nicht. Und ich finde, es ist falsch, die dann zum Beispiel dann zu zwingen, zu sagen, nee, also Teilzeit, du musst dann schon 100% machen. Finde ich halt den falschen Anreiz dazu.
Genau. Und Leute, wenn ihr jetzt hier seht, warum das so hell ist im Vergleich zum letzten Mal, der Inan hat das Studio hier durch helle Leuchten, die er zusammengebaut hat.
Vielleicht kann ich das ja mal kurz so.
Ja, genau, hier, ja, hat er das quasi verschönert, dass wir jetzt deutlich mehr Licht haben. Ich musste deswegen auch vorher die Brille nochmal reinigen, weil ich plötzlich alles ganz hell war. Und ich meine, das ist Arbeit. Also er hat nichts dafür bekommen. Wir machen das alles selber, das ganze Equipment und so weiter. Die ganzen Hostinggebühren, wir tragen das alles privat. Wir nehmen keinen Cent für diesen Podcast. Es ist Ehrenamt in der Hinsicht. Es macht uns Spaß. Es ist Wissenschaftskommunikation. Ja. Aber es ist Arbeit. Es ist mit echten Anstrengungen verbunden, weil es uns das wert ist. Und weil wir eben sagen, das ist eine sinnvolle Art und Weise, auch etwas zurückzugeben. Wir durften beide studieren. Wir sind dankbar für den Weg, den wir zurücklegen konnten, und wollen auch ein Stück zurückgeben. Das nächste Mal werden wir über das Thema Kurdistan, also die Situation der Kurden in Syrien, vor allem Irak und Nahen und Mittleren Osten sprechen. Das wird sein am, du hast das Datum im Kopf?
Der 2.3.
Der 2.3., 2. März, und zwar wieder in der Stadtbibliothek in Filderstadt.
Ganz genau, voraussichtlich irgendwann ab 19 Uhr. Das wird natürlich noch offiziell dann bekannt gegeben per Insta-Werbung und sicherlich noch andere von unserer geliebten Stadtbibliothek. Wir suchen ja noch eine weitere Gesprächsperson für das Event, und dann kommen natürlich auch die offiziellen Termine raus. Aber bitte schon mal vormerken, wahrscheinlich 19 Uhr, 2.3. in der Filderstadt Städter Stadtbibliothek.
Genau, es wird also wieder öffentlich sein. Das heißt, ihr könnt dazukommen, so wie wir es ja schon mal gemacht haben. Kamera, wer möchte, kann sich auch äußern. Der Oberbürgermeister hat zugesagt von Filderstadt, der Christoph Traub, weil er ja gerade auch beim Neujahrsempfang diesen Schwerpunkt gesetzt hat auf Kurdistan, Irak im Norden. Hat er auch ja Partnerschaftsprojekte und so weiter, die er unterstützt. Und wir suchen noch eine Person aus der deutsch-kurdischen Gemeinde und wollen quasi so einen Vierer-Dialog mit Publikum machen. Und trotzdem werden wir wieder beginnen mit dem klassischen
Hallo, Herr Doktor!
Und hallo, Herr Professor!
Ciao, liebe Leute!
Ciao! Ciao, macht's gut.
Und bis zum 2.3. hoffentlich.
Und arbeitet das, was euch Spaß macht.
Ganz genau.